Die Gallier in der Kirchengeschichte, das Erbe und der Auftrag der bekennenden evangelischen Gemeinde, ist unser Thema für diesen Vortrag zu Beginn des Nachmittags. Ein kleines gallisches Dorf, irgendwo an der Küste der Bretagne, leistet Widerstand gegen das übermächtige römische Militär. Alle übrigen Gallier hatten ja im berühmten gallischen Krieg, also 58 bis 50 vor Christus etwa, die Segel streichen müssen. Alle übrigen Gallier waren von Julius Caesar vollständig und souverän unterworfen worden. In De Bello Gallico breitet Caesar ja selbst seine Sicht der Dinge vor den Lesern und Übersetzern aus. Und jeder, der mal in der Schule mit Latein zu tun hatte, wird sich dunkel an die Stunden der Übersetzungen von De Bello Gallico erinnern. Leider gibt es dieses kleine gallische Dorf, diese Enklave des Widerstands, im Unterschied zum gallischen Krieg selbst. Leider gibt es diese Enklave auch nur in der Fantasie von René Goscinny und seinem Zeichner Albert Uderzo. Die beiden haben aus dem Stoff die wohl berühmteste Comicserie des 20. Jahrhunderts gemacht, Asterix und Obelix. Die meisten von uns haben es irgendwann einmal gelesen. Einige beziehen daraus ihren vollständigen lateinischen Zitatenschatz. Und immer wieder freut man sich über den listigen kleinen Asterix, der mit seinem Ideenreichtum und seinem Humor alle römischen Attacken ins Leere laufen lässt, der manchmal, und da ist er uns nahe, an der Arroganz der Macht und den Tücken der Bürokratie fast scheitert. Ich erinnere nur an den Band Asterix und Obelix im Haus der Irren. Und das Haus der Irren ist die öffentliche Verwaltungsbehörde. Also auch er scheitert fast, aber findet dann doch einen Ausweg. Sein grober Freund Obelix steht ihm treu zur Seite. Was Obelix an Geisteskraft gebricht, macht er durch Körperkraft wett. Und wenn es doch mal eng werden sollte, dann haben die Dorfbewohner ja noch den Zaubertrank von Miraculix, der die aufmüpfigen Gallier unbesiegbar macht. Das muss schließlich auch Caesar einsehen. Nun, es wäre reizvoll, das Personal dieses Comics auf die aktuellen politischen Akteure anzuwenden. Das muss ich mir aber an dieser Stelle strikt versagen. Wenn wir nun heute von den Galliern in der Kirchengeschichte sprechen, dann meinen wir ausdrücklich nur die Aufmüpfigen unter ihnen. Also dieses eine kleine Dorf ohne Namen, dieses sympathische Kabinett, geschaffen von Goscinny. Inwiefern, fragen wir, können die Gallier als Metapher dienen, als Symbol, als Beispiel, wenn es nun darum geht, das Erbe und den Auftrag der BEG zu skizzieren. Das Erste, was in den Blick fällt, ist natürlich die klassische Minderheitensituation. Ein Dorf gegen die Weltmacht und zugleich die fröhliche Weigerung dieses Dorfes, sich den etablierten Machtverhältnissen anzupassen oder gar zu unterwerfen. Asterix und Obelix sind eine pointierte Kampfansage an jede Form von Opportunismus und Appeasement. Also für Appeasement könnte man auch sagen Schleimerei. Was nun bei Asterix nur Erfindung ist und deshalb so leicht und beschwingt daherkommt, das hat die wahre Kirche Jesu Christi, also die Gemeinde Jesu, im Neuen Testament gibt es ja für Kirche und Gemeinde nur ein Wort, das hat die Gemeinde Jesu Christi als ständige Realität und deshalb auch als Leid erfahren müssen. Die Märtyrer haben keinen Zaubertrank gehabt, mit dessen Hilfe sie ihre Verfolger aus dem Feld schlagen konnten und sind dennoch auf wunderbare Art oft bewahrt worden. Minderheit. Das ist für die Gemeinde Jesu der Normalfall. Schon unser Herr hat das angekündigt in der Bergpredigt Matthäus 7, dass auf dem schmalen Weg nur wenige gehen. Er hat seinen Jüngern angekündigt, dass er sie wie Schafe unter die Wölfe sende, Matthäus 10. Und er hat der Gemeinde zugerufen, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Und er hat etwa der Gemeinde in Philippi in Offenbarung 3, Vers 8 gesagt, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und deswegen habe ich vor dir eine offene Tür gegeben. Minderheit. Alle Apostel, mit Ausnahme von Johannes, starben bekanntlich den Märtyrertod. Und wo immer man sich unter Berufung auf ihr Erbe in eine weltliche Machtposition hineingearbeitet hat, da wurde das letztlich immer mit dem Verlust ihrer Botschaft bezahlt. Du kannst nicht das apostolische Evangelium von der Verlorenheit aller Menschen und der völligen Angewiesenheit auf Christus, Dieses apostolische Evangelium kannst du nicht kombinieren mit geschmeidiger Diplomatie, humanistischer Scheintoleranz. Und du kannst es auch nicht kombinieren mit einer Koalition von Thron und Altar, die in unseren Tagen wieder besonders unverschleiert in der Öffentlichkeit agiert. Offiziell gilt in der Bundesrepublik des Grundgesetzes ja die Trennung von Staat und Kirche. In der Realität erleben wir dagegen, wie jene, die als Führungspersonal für die beiden großen Volkskirchen sprechen, also Bischof Bedford Strom für die evangelische Seite und Kardinal Marx für die katholische Bischofskonferenz, wie die beiden sich zu politischen Themen deutlicher äußern als zu theologischen Fragen. Und wenn sie dies tun, dann allermeist in treuer Gefolgschaft gegenüber der offiziellen Regierungspolitik. Diese in den letzten Jahren besonders auffällige Nähe von Thron und Altar hat ihren Grund nicht allein, ich sage nicht allein in der Tatsache, dass der eine für den anderen, also der Thron für den Altar, die Kirchensteuern eintreibt, übrigens zum gegenseitigen Nutzen und ökonomischen Verdienst, sondern diese Nähe von Thron und Altar hat ihren Grund auch in den ideologischen Schnittmengen, die sich zum Beispiel in der Bewertung des Islams zeigen. Und wir wissen, dass die EKD, also die Evangelische Volkskirche, bekanntlich zu den ersten Gratulanten und Unterstützern gehörte, als der Bundestag im Schnellverfahren die Schöpfungsordnung der Ehe durch eine Pervertierung dieser Ehe mit der Ehe für alle ersetzt hat. Die ersten, die laut Bravo gerufen haben, war die EKD. Und wer heute noch innerhalb dieser Institution Gemeinde Jesu Christi bauen will, der braucht dafür schon starke Argumente. Wenn wir nun in der Kirchengeschichte, in der bekannten Kirchengeschichte, nach einem Paradebeispiel für gallischen Mut suchen, dann finden wir ihn natürlich in der Reformation, also in jener theologischen Bewegung, auf die wir uns auch als bekennende evangelische Gemeinde berufen. Klassische Minderheitensituationen. Der Luther-Experte Heiko Augustinus Obermann hat es so formuliert: Als die Kirche dem Himmel noch gleich war und der Kaiser die Macht der Welt repräsentierte, da hatte sich dieser Mönch, also Luther, gegen die Mächte von Himmel und Erde erhoben. Zitat Ende. Das ist Minderheitenposition. Denken wir an Luthers völlige Einsamkeit auf dem Reichstag zu Worms, April 1521, wo er sich gegen die gesamte kirchliche Zunft und päpstliche Macht stellte, allein unter Berufung auf die Heilige Schrift. Wenn er nicht aufgrund der Bibel von der Irrigkeit seiner Thesen überzeugt würde, dann könnte er nicht widerrufen. Und er wusste, das konnte ihn in diesen Stunden das Leben kosten. Nun gibt es ja bekanntlich gegenüber den Reformatoren auch den Vorwurf, sie hätten ja auch von Anfang an auf die Unterstützung der Landesfürsten gebaut und sie hätten ihrerseits nur eine neue Allianz von Thron und Altar geschmiedet. Gut, die wirkliche Geschichte ist kompliziert, sie kann nicht schwarz-weiß erzählt werden. Und sicher haben viele der reformationsfreundlichen Landesfürsten damals nicht ausschließlich und nicht mal in erster Linie aus theologischen Motiven gehandelt, sondern sie haben dankbar die Chance genutzt, im Machtkampf mit Kaiser und Papst an Boden zu gewinnen. Das stimmt. Aber der Antrieb der Reformatoren selbst, allen voran Luthers, der war deutlich anders als bei den Spitzen der EKD, die sich heute zu Unrecht als Repräsentanten des lutherischen Erbes ausgeben. Luther hat sich die Inhalte seiner Verkündigung eindeutig von der Bibel vorschreiben lassen. Und er stand dadurch im klaren Gegensatz auch zur damaligen Zeitstimmung und zum damaligen Zeitgeist. Luther ging es um die Rettung von Seelen aus der Höllennot. Und das trennt ihn von den führenden EKD-Vertretern heute. Und das gab ihm trotz aller strukturellen Verflechtungen eine starke theologische Unabhängigkeit gegenüber den politischen und ideologischen Machtfaktoren damals. In Klammern, immerhin war Luthers Kurfürst und seine Nachfolger dem Reformator theologisch gewogen. Friedrich der Weise war offensichtlich geistlich suchend. Und die Ewigkeit wird zeigen, wie weit dieses geistliche Interesse von Friedrich und seinen Nachfolgern reichte. Aber wie stark ausgeprägt Luthers geistliche Unabhängigkeit auch den Machthabern gegenüber war, zeigt ein Ereignis aus dem Jahr 1522. Da befand sich Luther noch auf der Wartburg im Schutzquartier. Er war innerlich unruhig, weil er aufgrund der aktuellen Entwicklung merkte, ich muss nach Wittenberg, ich muss jetzt dort öffentlich predigen. Und Friedrich der Weise bittet ihn um Besonnenheit und sagt, in Wittenberg kann ich dich nicht schützen. Und wenn schon, dann komm mit militärischem Geleitschutz. Und das lehnt Luther aus theologischen Gründen ab. Er schreibt seinem Kurfürst mit diesen Worten: Solches sei eurer kurfürstlichen Gnaden geschrieben, in der Meinung, dass sie wissen, ich komme gen Wittenberg in einem gar viel höheren Schutz als des Kurfürsten. Ich habe es auch nicht im Sinn, von eurer kurfürstlichen Gnaden Schutz zu begehren. Ja, ich halte dafür, ich wollte euren kurfürstlichen Gnaden mehr schützen, als sie mich schützen könnte. In dieser Sache soll noch kann ein Schwert raten oder helfen. Gott muss hier allein schaffen, ohne alles menschliche Sorgen und Zutun. Darum, wer am meisten glaubt, der wird auch am meisten schützen. Zitat Ende. Luther sagt also, ich kann dich, Kurfürst, in dieser Situation besser schützen, weil Gott der ist, der den eigentlichen Schutz gewährt. Da war er wieder, dieser echte Galliermut. Nicht gegründet auf einen magischen Zaubertrank, sondern auf das reale Vertrauen in Gottes wirkmächtiges Wort. Also, die Reformation begann als Minderheitenbewegung. Und je stärker sie sich in den späteren Jahren, gerade nach Luthers Tod, ausbreitete und gesellschaftlich etablierte, umso größer wurde die Gefahr der Anpassung, der inhaltlichen Entkernung und der diplomatischen Kompromisse. Im Unterschied zur katholischen Institution berufen sich die evangelischen Landeskirchen ja bis heute auf biblisch fundierte Bekenntnisse, die bis heute in ihren Basisdokumenten ja noch stehen, noch dokumentiert sind. Allerdings wurden diese Bekenntnisse je länger umso dreister umgedeutet oder in der Praxis einfach ignoriert. Und inzwischen sind immer mehr unbiblische Erklärungen dazugekommen und von Synoden beschlossen worden. Etwa zur Frage der Judenmission oder des Verhältnisses zum Islam oder auch in sexualethischen Fragen. Für bibeltreue Pastoren innerhalb der Landeskirche boten die Bekenntnisse immerhin die Möglichkeit zu sagen, wir sind die Kirche. So haben wir das auch mit unseren Kollegen oftmals gesagt. Wir sind die Kirche, denn wir nehmen die Bekenntnisse dieser Kirche ernst. Und bis heute gibt es einige Gallier innerhalb der EKD. Von den Kirchenleitungen werden diese Gallier teils geduldet, oftmals bewusst missbraucht, um damit die konservativen Kirchensteuerzahler noch leichter in der Institution und bei Laune zu halten und um wenigstens den Schein von Vielfalt zu wahren. Einfluss auf den Kurs oder gar die Entscheidungen der EKD haben diese Gallier längst nicht mehr. Und je länger sie sich fügen und je länger sie ohne Skandale und Widerstand brav in dieser Institution mitmarschieren, werden aus Galliern de facto treue Untertanen des Cäsar. Sie dienen dann als fromme Feigenblätter der EKD-Misere. Klammer auf, Ausnahmen bestätigen die Regel und in seinem Gewissen steht und fällt jeder Einzelne allein seinem Herrn. Und nun zur BEG. Die BEG, die aus einer landeskirchlich-lutherischen Tradition erwachsen ist, versteht sich als echte Fortsetzung des reformatorischen Weges und als Ausbruch aus dem Gefängnis einer Institution. Einer Institution, deren Etikett weitgehend nicht mehr mit ihrem Inhalt, nämlich evangelisch, übereinstimmt. Die dadurch gewonnene gallische Freiheit, wie ich das nennen möchte, hat ihren Preis. Aber sie ist jeden Cent wert. Der Bruch mit gewachsenen Strukturen, die mittels Kirchensteuer früher einmal eine gewisse äußere Stabilität gewähren, bedeutet finanziell und materiell die Angewiesenheit der BEG auf freiwillige Mittel. Mittel, die jederzeit von jedermann reduziert oder storniert werden können. Diese scheinbare Abhängigkeit von Menschen ist aber letztlich nur ein Symbol für die wirkliche Abhängigkeit von Gott. Und hier greift dann das berühmte Zitat des früheren bayerischen Bischofs Hermann Betzel, der gesagt hat, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu begreifen. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu begreifen. Das ist das Glück der BEG seit ihrer Gründung. Im Jahr 2001, 17. Juni 2001, Gemeindegründung und Umzug in die Universität und von da an Gottesdienste immer am Vormittag. Bis dahin hatte diese Gemeinde eine bewegte Vorgeschichte durchlaufen. Von der ersten Andacht am ersten Advent 1998 in einem Vorort Hannovers im Norden. Damals kam man jeweils am Sonntagnachmittag zusammen. Und dann 2001 Umzug an die Uni, Gemeindegründung offiziell. Im Oktober 2006 dann der Umzug von der Universität zum alten Flughafen. Diese Heimstadt der Gemeinde kennen die meisten von Ihnen. Tja, und jetzt nun 2018 der Umzug hierher, immer näher ans Zentrum der Stadt heran in die Farnwalder Straße 185. In diesen Ortswechseln zeigt sich ein weiteres Symptom der materiellen Ungesichertheit. Unsere Kirche steht nicht im Dorf. Wir haben keinen Turm und keine Chagall-Fenster. Aber wir haben auch keinen Ärger mit dem Denkmalsschutz. Mittelfristig prüfen wir weiterhin die Option, bei geeigneter Gelegenheit und passenden Rahmenbedingungen Eigentum zu erwerben. Dabei geht es nicht um die Anhäufung materieller Güter, das wäre sowieso nicht möglich, sondern es geht bei diesen Plänen um den weiteren Ausbau der praktischen Arbeit, um eine größere Stabilität gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen und nicht zuletzt um eine Perspektive für die jüngere Generation, aus denen dann jüngere Familien werden und schon zum Teil geworden sind. Aber viel herausfordernder als der Verlust materieller Strukturen war bei diesem Ausbruch in die Freiheit, ich nenne das die reformatorische Einsamkeit. Die reformatorische Einsamkeit im Gegenüber zu einer Institution, die in Teilen der Öffentlichkeit immer noch hohes Ansehen genießt. Also hier im Gegenüber zur Landeskirche, zur EKD. Als Luther vom Papst exkommuniziert und vom Kaiser geächtet wurde, war er vogelfrei und damit an Leib und Leben bedroht. Die BEG, wie andere freie Gemeinden auch, ist innerhalb der deutschen Kultur und innerhalb der deutschen Tradition nicht an Leib und Leben bedroht, aber dafür mit dem Verdacht des Unseriösen, des Sektiererischen, des Separatismus, wenn man aus einer so großen Institution ausschert. Zugegeben, arbeitet die Zeit hier eher für uns. Da die postmoderne Abwendung von Institutionen und der sogenannte Traditionsabbruch gesellschaftlich die Akzeptanz für kleinere Organisationen erhöht hat. Das hilft uns natürlich. Ja, in bestimmten Gesprächssituationen, das haben einige von uns immer wieder erlebt, kann es durchaus einen Sympathiegewinn bedeuten, wenn man sich dazu bekennt, eine ehrwürdige Institution und die damit verbundene Sicherheit aus Gewissensgründen verlassen zu haben. An deren Stelle treten nun Freiwilligkeit, ehrenamtliches Engagement, finanzielle Transparenz, weltlich gesprochen viel Idealismus und, jetzt kommt ein Zauberwort, das ist nicht der Zaubertrank des Miraculix, und das Prinzip der Subsidiarität. Ja, auch darauf können wir uns berufen. Sie wissen, die Subsidiarität wird in politischen Sonntagsreden gern beschworen, aber in der Wirklichkeit durch den politischen Zentralismus eher bekämpft. Subsidiarität bedeutet, alles, was die kleinere Einheit selbst übernehmen kann, muss nicht von der nächstgrößeren ausgeführt werden. Also Hilfe zur Selbsthilfe, wenn man so will. Was die Familie selbst kann, soll nicht der Staat übernehmen. Was das Dorf selbst kann, muss nicht der Landkreis verantworten. Eigenverantwortung geht vor Staatsbevormundung. Sie wissen, dass die aktuelle Tendenz der politischen Entscheidung in der Regel in die entgegengesetzte Richtung geht. Aber wir können uns sogar auf Subsidiarität berufen für unsere freikirchliche Struktur. Und in diesem Sinne muss man sagen, ist diese neue Struktur durchaus zeitgemäß. Entscheiden über die Zukunft der BEG werden aber nicht die strukturellen Faktoren, sondern, wir wissen es, das Wohlgefallen und der Segen und die Beglaubigung unseres Herrn Jesus Christus. Er ermahnt uns, genauso wie seine Jünger in Johannes 15, Vers 5, wenn er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das hat er versprochen und wir klammern uns an seine Zusage, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und darum wird es darauf ankommen, liebe Festgemeinde, dass wir dem Wort unseres Herrn treu bleiben, dass wir uns nicht von seinem Kernauftrag ablenken lassen, egal was die äußeren Umstände bringen. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns weiterhin und ungebrochen zur Irrtumslosigkeit der Bibel bekennen. Und diese Herausforderung hatte die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten vom ersten Jahrhundert an. Ich darf noch einmal daran erinnern, wie der Apostel Paulus die Gemeindeleitung von Ephesus auf ihre nächsten Aufgaben vorbereitet hat. Er wusste, er sieht die zum letzten Mal hier auf der Erde. Und dann sagt er, habt Acht, Apostelgeschichte 20, Vers 28, habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Vers 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch kommen werden, die Herden nicht schonen. Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden einzelnen von euch unter Tränen zu ermahnen. Das ist die Herausforderung geblieben. Und dafür steht nun in unserem Gemeindenamen das Wort Bekennende, bekennende evangelische Gemeinschaft. Dieses Wort ist wichtig, denn es erinnert daran, dass die Treue zu Gottes Wahrheit nie selbstverständlich ist, sondern dass wir auch als Gemeinde immer neu zum Bekenntnis herausgefordert sind. Und in diesem Sinne versteht sich die BEG in der Tradition der bekennenden Kirche. Das muss ich kurz erklären. Die bekennende Kirche, BK, entstand zur Zeit der Nazi-Herrschaft. Als die politischen Machthaber erzwingen wollten, dass die Landeskirchen dem herrschenden politischen System dienstbar gemacht werden. Das heißt, was am Sonntag von den Kanzeln verkündigt wurde, sollte mit dem übereinstimmen, was die Regierung und die Staatsmedien von Montag bis Samstag der Bevölkerung eintrichterten. Ich darf diesen Satz nochmal wiederholen. Was am Sonntag von den Kanzeln verkündet wurde, sollte mit dem übereinstimmen, oder soll mit dem übereinstimmen, was die Regierung und die Staatsmedien von Montag bis Samstag der Bevölkerung eintrichtern. Thron und Altar traut vereint. Das war die Mission der sogenannten deutschen Christen. Und gegen diese Verfälschung und Umdeutung der Bibel formierte sich damals die sogenannte BK, die bekennende Kirche, was für viele Beteiligte mit hohen persönlichen Risiken verbunden war. Und dann kam das Ende des Zweiten Weltkrieges, der Zusammenbruch der Nazi-Herrschaft. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es im westlichen Teil unseres Landes, ganz anders als im Osten, endlich wieder Glaubensfreiheit und Meinungsfreiheit. Aber jetzt drohte der Kirche Jesu Christi eine neue Gefahr, die verdeckter und schwieriger zu durchschauen war als die nationalsozialistische Bevormundung. Jetzt kam der Angriff auf die Autorität und Wahrheit der Bibel im Namen der sogenannten Bibelkritik. Das Symbol dafür ist die historisch-kritische Methode. Die historisch-kritische Methode erhob den Anspruch, die Bibel besser zu erklären. In Wirklichkeit aber ging es darum, die klaren Aussagen der Bibel durch eine humanistische Weltanschauung zu verbieten. Gott kann nicht wirklich eingreifen in diese Welt. Echte Wunder kann es deshalb nicht geben. Und Jesus starb auch nicht für unsere Sünden. Und auferstanden ist er schon gar nicht. Diese Thesen waren nicht neu, sie wurden schon seit dem 17. Jahrhundert vertreten, aber jetzt wurden diese Thesen mit neuer Wucht in den Gemeinden ausgebreitet. Und einige Theologen und Pfarrer, die schon dem Nationalsozialismus widerstanden hatten, erkannten die Gefahr sehr schnell, die den Gemeinden von der Bibelkritik drohte. Zum Beispiel Professor Walter Künnet oder Pfarrer Rudolf Bäumer. Und die haben auch in ihren Lebenserinnerungen betont, und das ist jetzt ganz wichtig, dass es einen inneren Zusammenhang des ersten Bekenntniskampfes mit dem zweiten Bekenntniskampf gab. Also des Bekenntniskampfes zur Zeit der Nazi-Herrschaft und des Bekenntniskampfes jetzt in der Auseinandersetzung mit der Bibelkritik. Auch wenn die politischen Rahmenbedingungen völlig andere waren, ging es doch, wie Künnet schreibt, theologisch in beiden Konflikten um die gleiche Grundfrage. Nämlich, ob es gestattet ist, Zitat, Abstriche an der biblischen Wahrheit zu machen, damals in Anpassung an die nationalsozialistische Ideologie, heute in Unterwerfung unter die Thesen einer dem Zeitgeist verfallenen Theologie, Zitat Ende. Eine neue Bekenntnissituation. Und man muss leider sagen, die Mehrheit der damals kirchenleitend Verantwortlichen scheute die Konfrontation oder war inzwischen selbst schon vom bibelkritischen Gedanken gut geprägt. Eine leuchtende Ausnahme bildete der damalige bayerische Landesbischof Hermann Dietz-Felbinger, seinerzeit Ratsvorsitzender. Also das, was heute Bedford Strom ist, war damals Dietz-Felbinger. Und Dietz-Felbinger bewertete 1971 Die Bedrohung im zweiten Kirchenkampf gegenüber dem ersten als noch gefährlicher, weil getarnter. Dietz Fellbinger sagte, wenn nicht alles täuscht, so stehen wir heute, also in den 70er Jahren, in einem Glaubenskampf, einem Kirchenkampf, gegenüber dem der Kirchenkampf des Dritten Reiches nur ein Vorhutgefecht war. Und das Unheimliche daran ist, dass dieser heutige Kampf vielfach kaum erkannt wird und zuallermeist verharmlost wird und unter Tarnworten wie Pluralismus voranschreitet. Zitat Ende. Und so wurde 1966 ganz bewusst in Anknüpfung an die BK aus der Nazizeit die Bekenntnisbewegung Kein anderes Evangelium gegründet. Bekenntnisbewegung Kein anderes Evangelium, also unter Berufung auf das Wort des Paulus im Galaterbrief. Es gibt kein anderes Evangelium als das, das ihr von mir gehört habt. Einige meiner persönlichen Vorbilder haben diese Bekenntnisbewegung mitgeprägt. Ich selbst durfte als junger Pfarrer in den 90er Jahren im Bundesvorstand der Bekenntnisbewegung mitarbeiten und den Festvortrag zum 30-jährigen Jubiläum halten. Das war 1996. Nun, die Geschichte dieser Bekenntnisbewegung ist an anderer Stelle zu erzählen. Aber das wollen wir festhalten. Als bekennende evangelische Gemeinde verstehen wir uns auch in dieser Tradition der bekennenden Kirche und in der Tradition der Bekenntnisbewegung Kein anderes Evangelium. In der Tradition des geistlichen Kampfes für Gottes Wahrheit um des Evangeliums Jesu Christi willen. Uns ist klar, damit werden wir nie auf der Seite der Mehrheit sein, die den Cäsaren huldigt. Umso lieber zählen wir uns zu den Galliern in der Kirchengeschichte und berufen uns auf einen schottischen Gallier, nämlich den schottischen Reformator John Knox. Der Cäsar von John Knox war bekanntlich Mary Stuart, die Bloody Mary, die alles versuchte, um den Katholizismus in Schottland wieder zu etablieren und die Knox und sein evangelisches Bekenntnis bedrohte. Aber das Lebensmotto dieses schottischen Galliers lautete: A man with God is always in the majority. Ein Mann mit Gott ist immer in der Mehrheit. Und dieses Motto wollen wir uns gern zu eigen machen. Lassen Sie mich zusammenfassen. Voller Dankbarkeit dürfen wir heute an diesem 7. Oktober bekennen, wie der Herr der Gemeinde uns auch durch diese letzten Jahre wirklich hindurchgetragen hat. Wie er uns Wege gebahnt hat, Kanäle geöffnet hat, um seine Wahrheit anderen Menschen weiterzusagen. Wir danken ihm dafür, dass er uns dazu mit vielen treuen Mitarbeitern gesegnet hat, die sich diesem Anliegen verschrieben haben. Das ist ein großes Geschenk. Und er hat sogar neue Anlaufstellen entstehen lassen, die unter ganz unterschiedlichen Bedingungen das Evangelium weitersagen. In Bielefeld, in Brandenburg, in Wittgenstein. Jesus Christus hat unsere Bibeltage erhalten, zu denen wir zweimal im Jahr bundesweit einladen können. Das nächste Mal jetzt im März 2019, weil dieses Mal eben der Umzug in dieser Zeit stattfinden musste. Und er hat bewirkt, dass der Internetdienst etwa, durch den wir regelmäßig neue Predigten zur Verfügung stellen, eine gute Resonanz finden darf, weit über Hannover hinaus. Es macht uns alle, die wir hier miteinander Verantwortung tragen, demütig und dankbar, in dieser Arbeit stehen zu dürfen. Wir tun sie mit Furcht und Zittern, aber auch mit großer Freude und Leidenschaft. Und es ist uns sehr bewusst, dass auch unser weiterer Weg völlig abhängig ist von Gottes Segen und von seiner Bewahrung allein. Und darum möchten wir Sie alle dringend bitten, diesen Dienst weiterhin durch Ihre Gebete mitzutragen. Und wir erbitten für uns, was der Apostel Paulus in Römer 15 mit diesen Worten für sich erbeten hat. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, und da sind die Schwestern ja immer mit eingeschlossen, ich ermahne euch durch unseren Herrn Jesus Christus, dass ihr uns kämpfen helft durch eure Gebete für uns zu Gott. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass du deine Gemeinde durch die Jahrhunderte hindurch geführt hast. Und wir danken dir voller Ehrfurcht dafür, dass wir zu dieser Gemeinde gehören dürfen. Dass wir ein Teil dieser weltweiten bekennenden Gemeinde sein dürfen, die du durch die Zeiten hindurch trägst und erhältst. Wir bitten dich, dass du mit deinem Schutz deiner Bewahrung und deiner Führung auch über den nächsten Schritten und Jahren wachst. Und dass du uns dazu gebrauchst, deine Wahrheit zu verkünden und deinen Namen zu ehren. Herr, wir wissen, dass unser ganzer weiterer Weg völlig in deiner Hand liegt. Und wir vertrauen uns deinem Schutz an und danken dir für dein unvorstellbares Erbarmen durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.